Jetzt hoffe ich, dass Dieter nicht enttäuscht ist, weil die Predigt besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist der Verrat des Judas. Der nimmt in meiner Predigt so einen Platz ein. Und das zweite ist dann der Prozess. Der läuft nach ganz klaren Regeln ab. Wobei, wenn wir das nachher hören, werden wir feststellen, es sind gar nicht so klare Regeln. Aber das ist ein kleinerer Teil. Dieter, ich habe gerade gesagt, ich hoffe, du bist nicht enttäuscht. Der Verrat ist viel größer als der Teil nachher. Dann habe ich beim letzten Mal, als Manuel gepredigt hat, da hat er darauf hingewiesen, dass wir zu Weihnachten einen österlichen Passionstext predigen. Das Gleiche haben wir jetzt auch. Ich wollte auch erst anfangen, darüber zu schmunzeln, dass wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen, dass dann immer was Besonderes ist. Ich habe mir das jetzt gespart. Außerdem bin ich ohnehin leider jemand, der immer sehr viele Worte macht. Ich hoffe, dass ich mit der Zeit einigermaßen hinkommt. Ich würde ganz gerne am Anfang, ich habe mir das sicherheitshalber aufgeschlagen, obwohl ich weiß, Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es alle habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht zum tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Das hat der Nikolaus Graf Zinzendorf damals gebetet. Und es ist ein wunderschönes Lied, habe ich gedacht. Das stelle ich an den Anfang, damit wir bei allem, was wir aus Gottes Wort hören und bedenken, immer wissen, es ist sein Wort. Es ist nicht unser Wort. Es geht heute um den Prozess. Dann muss ich gucken, dass ich mich noch besser orientiere. Und so. Da muss ich nichts vorlesen. Das kann jeder selbst lesen. Es geht also um den Verrat und den Prozess. Ich habe für alle Bibelzitate, die ich verwendet habe, die Übersetzung Neues Leben, die Bibel genommen. Wenn wir den Text aufschlagen, 43 bis 65, dann ist es ein relativ langer Text, der eigentlich wirklich nur zwei Themen konkret behandelt. Und die restlichen Themen, die sind wie bei Markus üblich so ineinander geschachtelte Geschichten, die den Schwerpunkt mal mehr oder mal weniger auf dieses oder anderes legen, ineinander verschachtelt Erzählungen, die in einer ganz tiefen Tragödie enden. Und trotz der verschiedenen Erzählungen im Markus-Evangelium ist es ganz günstig, wenn wir uns zusätzlich auch die anderen Evangelien mit heranziehen, und das habe ich auch gemacht. Ich bin also nicht bei Markus geblieben, weil Markus in manchen Sachen doch relativ kurz ist, aber wenn man dann dieselbe Geschichte, dieselbe Erzählung bei Matthäus, ja, meistens bei Johannes oder Lukas noch mit anguckt, dann erfährt man so richtig die volle Breite und den gesamten Hintergrund. Also teilweise habe ich andere Evangelien mit beigezogen. Ich habe schon gesagt, es sind zwei Kapitel. Ich habe sicherheitshalber nochmal alles, was in Markus 14 als Geschichte da ist, mit rausgezogen. Und immer da, wo es dann so verraten, verleugnen, also alle diese Dinge habe ich mal so nochmal darauf hingewiesen, weil dieses Kapitel eben aus Verrat und Verleumdung besteht. Jesus vor dem Hohen Rat, die beiden Grünen sind dann der Text, um den es heute geht. Die Folie zeigt die Überschriften der ineinander verschachtelten. Ich sage das immer wieder, Erzählung, weil man immer so hin und her springen muss. Da ist ein bisschen was, da ist ein bisschen was. Die Spannung zwischen den Mitgliedern des Hohen Rates, und jetzt sind wir mitten im Geschehen, zur Zeit Jesu, die haben täglich zugenommen, dass dieser Hohe Rat der Sanhedrin, besteht Einigkeit bei den Männern dort, dass Jesus zu vernichten ist, dass er getötet werden soll. Das größte Hindernis gegen diesen Plan ist allerdings die große Menge der Menschen, die Jesus in seinem Gefolge hat. Das heißt, die Masse der Leute, die Jesus nachfolgen, ist in der Zwischenzeit so groß geworden, dass die Leute nicht einfach losgehen konnten, Jesus verhaften. Das hätte tumultartige Auseinandersetzungen gegeben und davor hatte man die größte Angst. Deshalb haben die Pharisäer, Sadduzäer, Hohepriester, Ältesten sich zusammengeschlossen und suchen intensiv nach einer Lösung, Jesus auszuschalten. Jesus muss unbedingt verhaftet werden, aus Angst vor dem Aufruhr, der droht. Hier kommt den Männern der Sanhedrin eine andere Geschichte zu Hilfe, die gar nicht im Markus-Evangelium steht, sondern parallel dazu erfahren wir aus einem anderen Evangelium eine der bekanntesten Geschichten des Neuen Testaments, nämlich, dass Lazarus gestorben ist und dass Jesus gebeten wurde, doch schnell zu kommen. Damals war Lazarus noch nicht gestorben, er war schwer krank. Und Jesus wurde also gebeten zu kommen, bevor Lazarus stirbt. Jesus war nicht in Bethanien, wo die Schwestern, die Familie von Lazarus wohnte, sondern er war in der Nähe, zwei Tagesreisen entfernt. Die Heilige Schrift gibt an sich nur wenige Details über die Beziehung zwischen Jesus, den drei Geschwistern, Martha, Maria und Lazarus preis. Aus Lukas 10 wissen wir, dass Jesus einige Zeit bei ihnen im Haus verbrachte. Und bei Markus im 14. Kapitel 3 bis 9 haben wir gelesen, dass Jesus von Maria sehr verehrt wurde. Wir erinnern uns vielleicht, wo Martha hin und her läuft und ganz geschäftig ist und Maria sitzt zu seinen Füßen und lauscht ihm. Ist eine andere Geschichte, aber ihr erinnert euch sicherlich, dass Maria also da gesessen hat und ganz verzaubert war über das, was Jesus dort zum Besten gegeben hat. Aus Johannes 11 wissen wir, dass es dieselbe Maria ist, die dem Herrn das kostbare Duftöl über die Füße goss und dann mit ihren Haaren trocknete. Jesus wurde von den beiden Schwestern als Lehrer angesehen, steht im Johannes 11. Und seine Familie, seine Liebe zur Familie, auch Johannes 11, war also allgemein bekannt. Trotz dieser engen Beziehung beginnt der Bericht des Todes und der Auferweckung von Lazarus damit, dass Jesus sich in einiger Entfernung befindet, also die Hilfe nicht möglich ist, um den feindseligen religiösen Führern Jerusalems aus dem Weg zu gehen, hat er sich also möglichst von da entfernt. Als Lazarus erkrankt, schicken die Schwestern eine Nachricht zu Jesus. Sie hoffen vermutlich, dass er sofort zurückkehrt und ihren Bruder heilt, bevor er stirbt. Aber mit einer Verzögerung von 2 Tagen trifft Jesus allerdings erst 4 Tage nach Lazarus' Beerdigung in Bethanien ein. Bethanien war nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute waren gekommen, um Martha und Maria ihr Beileid auszusprechen und sie über den Verlust ihres Bruders zu trösten. Also sie wollten die Familie trösten, die beiden Schwestern, über den Verlust des Bruders. Wir machen jetzt einen Sprung von Vers 18 zu Vers 41. Da steht als Überschrift: Jesus erweckt Lazarus von den Toten. Da rollten sie den Stein beiseite. Dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Dann rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. besonders durch diese Wunder, durch dieses Wunder der Totenerweckung. Es wird als eines der größten Wunder Jesu im Neuen Testament bezeichnet. Hatte Jesus so viele Anhänger um sich geschart, dass jeder direkte Angriff des Sanhedrins, des Hohen Rats, auf Jesus jetzt besonders gefährlich wurde. Viele von den Juden die bei Maria gewesen und Zeugen dieses Gesprächs geworden waren, glaubten nun an Jesus. Ein paar jedoch liefen zu den Pharisäern und trugen ihnen zu, was Jesus getan hatte. Da ließen die obersten Priester und Pharisäer den Hohen Rat reinberufen, um die Lage zu erörtern. Was sollen wir tun? Fragten sie einander. Dieser Mann tut viele Wunder. Viele von den Juden, die bei Maria gewesen und Zeugen dieses Gesprächs geworden waren, glaubten nun an Jesus. Da stimmt irgendwas mit den Folien nicht. Wenn wir ihn gewähren lassen, wird das ganze Volk ihm folgen. Und dann wird die römische Armee kommen und unseren Tempel und auch unser Volk vernichten. Also es ist immer noch das Gespräch im Hohen Rat, was passieren könnte, wenn jetzt noch mehr Volk dem Jesus hinterherläuft. Einer von ihnen, Kaiphas, der in jenem Jahr hoher Priester war, sagte, begreift ihr denn nicht? Versteht ihr nicht, dass es besser ist, wenn nur ein Mann anstelle des Volkes stirbt? Und so nicht das ganze Volk umkommt? Diese prophetische Aussage, dass Jesus für das ganze Volk sterben sollte, machte Kaiphas in seiner Eigenschaft als hoher Priester. Er hatte das nicht von sich aus gesagt, sondern Gott hatte es ihm eingegeben. Es war eine Weissagung, Jesus sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern durch seinen Tod die Kinder Gottes auf der ganzen Welt zusammenführen. Von diesem Tag an setzen die führenden Männer des jüdischen Volkes alles daran, Jesus zu töten. Der Hohe Rat erließ eine Art Suchmeldung, um zu erfahren, wo sich Jesus aufhielt. Die obersten Priester und Pharisäer hatten mittlerweile öffentlich verkündet, dass jeder, denn Jesus sah, ihnen sofort Meldung machen müsse, damit sie ihn verhaften können. Ich denke, das war auch die Initialzündung dafür, dass Judas sich an den Hohen Rat wandte und anbot, Jesus auszuliefern. Um einen Aufruhr zu verhindern, müssen die jüdischen Führer allerdings nachts fernab der Menge Jesus festnehmen, wenn die Sicht schlecht ist und es möglichst wenige Zeugen gibt. Danach ging Judas Iskariot, einer der 12 Jünger, zu den obersten Priestern, um Jesus an sie zu verraten. Die Priester waren hocherfreut, als sie hörten, warum er gekommen war, und versprachen ihm eine Belohnung. Und von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, um Jesus zu verraten. Judas wird ihnen also Ort und Zeit verraten, so ist es geplant und verabredet. Möglich ist Judas von Jesu Weigerung, ein militärischer oder politischer Messias zu werden, so enttäuscht und sucht deshalb aktiv nach einem Ausweg aus der Situation. Wir wissen, dass die Jünger nicht nur dem Herrn Jesus liebevoll zugetan waren, sondern dass jeder auch so seine eigene Idee hatte, was werden würde, wenn dann Jesus der König ist. Wir erinnern uns aber, ist jetzt nicht die Zeit. Wir sind jetzt wieder bei Markus im Abendmahlsaal, in dem Jesus das Passamahl in das Abendmahl umwandelt und gemeinsam mit den Jüngern feiert. Das heißt, wir merken, wir sind so ein bisschen im Springen, einmal um Judas zu begründen und zum anderen, weil Jesus das schon dort gesagt hatte. Als sie um den Tisch saßen und aßen, sagte Jesus, ich sage euch aber, einer von euch wird mich verraten. Einer, der hier mit mir ist. Erschrocken fragte einer nach dem anderen, das bin doch nicht ich. Er erwiderte, es ist einer von euch zwölf, einer, der jetzt hier mit mir ist. Ich mache mal einen kurzen Einschnitt, als ich das gelesen habe. In den Evangelien steht immer wieder, dass alle sich fragten, bin ich es, bin ich es, bin ich es? Eine ganz merkwürdige Situation. Jesus macht diese Ankündigung und keiner guckt auf irgendeinen anderen, sondern jeder fragt sich, bin ich es? Ich muss gestehen, da könnte man eine eigene Predigt zu halten, mache ich jetzt nicht. Jesus sagt nur, es ist einer von euch zwölf, einer, der jetzt mit mir ist. Während sie aßen, nahm Jesus ein Laib Brot und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, denn das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott. Er reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das für viele vergossen wird und den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Ich sage euch, von jetzt an werde ich, Jesus, keinen Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, an dem ich wieder neu im Reich Gottes trinken werde. Wir hören dann ein paar kurze Erzählungen, die Jesus vor, während und nach dem Abendmahl sagt. Teilweise beginnt er im Abendmahlsaal, teilweise auf dem Ölberg. Deswegen, also ich springe jetzt nicht dauernd hin und her, sondern ich sage das nur so pauschal. Wenn wir die Berichte dort lesen, dann hören wir das eine, das hat er noch im Abendmahlsaal gesagt, das andere schon, als sie kurz vor Gethsemane waren und so weiter. So sagt Jesus voraus, dass einer der anwesenden Apostel ihn verraten wird. Das Kapitel enthält auch die Bekanntmachung, dass Petrus Jesus verleugnen wird und die anschließende Trauer von Petrus über dieses Versagen. Nach dem Mahl, sind also noch immer im Abendmahlsaal, gehen Jesus und die Jünger auf den Ölberg, wo Jesus ihnen prophezeit, dass sie ihn verlassen werden. Die Zusammenkunft im sogenannten Abendmahlsaal beenden sie, nachdem sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Also das lange Gespräch, das Abendmahl, das Jesus eingesetzt hat, dann noch ein bisschen Besprechung, dann Kinder, einer wird mich verraten, dann einer wird mich verleugnen. Also ihr merkt, es sind immer so kleine Abschnitte, aber sie sind immer noch da und dann langsam machen sich auf, singen noch ein Loblied und dann geht es weiter. Wir hören dann ein paar von den kurzen Erzählungen, die Jesus vor und während des Abendmahls sagt, habe ich schon gesagt. Nachdem er ihnen all das gesagt hatte, überquerte Jesus mit seinen Jüngern den Bach Kidron und ging in einen Olivenhain. Ich habe mir das schönste Bild vom Kidrontal rausgesucht. Das ist der Ölberg mit Kidrontal. Da gibt es so viele Bilder, wer Interesse hat. Es sind wunderschöne Bilder. Wir sind, meine Frau und ich sind mal da gewesen. Wir haben geschwärmt und geschwelgt. Jeder, der einmal vom Garten Gethsemane den Ölberg oder zum nahegelegenen Löwentor hinaufgestiegen ist, kann sehr gut nachvollziehen, dass sich auch Jesus und die Jünger hier des Öfteren im Schatten der Olivenbäume ausruhten und Ruhe fanden. In Markus 14, 32 wird Gethsemane oder Gethsemane als ein Landgut oder Grundstück auf dem Ölberg bezeichnet. Das Lukas-Evangelium, Lukas 22, spricht von einem bestimmten Ort auf dem Ölberg. Das Johannes-Evangelium nennt den Ort einen Garten jenseits des Winterbachs Kidron, das heißt am Fuß des Ölbergs, wobei der Name Gethsemane bei Lukas und Johannes gar nicht fällt. In der Zeit war Gethsemane ein Rastplatz zwischen dem Anstieg zum Tempel oder den Ölberg hinauf. Also um es nochmal zu sagen, wir sind jetzt auf dem Ölberg im Garten Gethsemane. Dem Garten, in dem Jesus mit seinen drei Jüngern, mit drei seiner Jünger, herzerweichend zu seinem Vater gebetet hat. Auch darüber hat uns Manuel vor einer Woche einiges gesagt. Die Bedeutung dieses Kapitels liegt darin, dass es den Beginn der Passionsgeschichte markiert. Also das ist nicht nur irgend sowas, sondern hier beginnt die Passionsgeschichte. Sie kamen zu einem Olivenhain, der Gethsemane heißt, und Jesus sagte, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes, das sind immer die drei Jünger, die mit ihm auf dem Berg der Verklärung waren, auch jetzt hier, aber nahm er mit. Schreckliche Furcht und Angst ergriff ihn, und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Ich muss gestehen, als ich das gelesen habe und bedacht habe, das ist ein Abschnitt, der einen so traurig machen kann. Könnt ihr euch vorstellen, dass jemand sich vornimmt, zu Gott zu beten? In dem Fall betet Christus zu seinem Vater. Und was sagt er zu ihm? Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorbei. Er liegt da und weint bittere Tränen und bittet darum, dass der Kelch an ihm vorbeigeht. Aber Vater, sagt er, dir ist alles möglich, lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Jesus entscheidet sich seiner Todesfurcht zum Trotz für den Weg ins Leiden, denn er betet, doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Das ist dieser entscheidende Satz, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Jesus kam zweimal und fand seine Jünger schlafend vor. Er bat sie erneut, mit ihm zu wachen. Als er zurückging, fand er seine Jünger schlafend. Simon, sagte er zu Petrus, schläfst du etwa, konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Seid wachsam und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen, denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Danach ging er wieder weg und betete noch einmal und wiederholte seine Bitte. Also dieses jammervolle Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Als er wieder zu ihnen zurückkehrte, waren die Jünger wieder eingeschlafen und sie konnten ihre Augen nicht mehr offen halten. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zu ihnen zurückkam, sagte er, schlaft ihr noch immer? Ruht ihr euch immer noch aus? Genug damit, es ist soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Kommt, lasst uns gehen. Der Verräter ist da. Kaum hatte er das gesagt, da kam Judas, einer von den 12 Jüngern, mit vielen Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den obersten Priestern, den Schriftgelehrten und führenden Männern des Volkes geschickt werden. Die Soldaten sind mit Schwertern und Schlagstöcken ausgerüstet. Dieser Ausdruck mit Schwertern und Knüppeln lesen wir sowohl in Vers 43 als auch in Vers 48. Jesus fragte sie, bin ich ein Schwerverbrecher, dass er mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet kommt, um mich zu verhaften? Und man könnte auch fragen, warum steht das eigentlich so unmittelbar zweimal in den Versen hintereinander? Es ist doch selbstverständlich, dass Soldaten bei einer Verhaftung Schwerter und Schlagstöcke oder was es eben zu der Zeit an Sachen gab. Aber wenn die Bibel etwas eigentlich Naheliegendes betont, dann sollen wir darauf Acht geben, denn dann geht es darum, dass wir etwas lernen dürfen. In diesem Fall ist die Lektion, es ist absurd, ja, es ist grotesk, mit Schwertern und Stöcken gegen das Reich Gottes in den Krieg zu ziehen. Können wir uns das vorstellen? Da kommen Leute mit Schwertern und Stöcken, hampeln da rum und wollen den Sohn Gottes damit erschlagen. Deswegen habe ich das, es ist grotesk. Also wenn man sich das wirklich vorstellt, mit Schwertern und Stöcken den Sohn Gottes erschlagen. Aber der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, der ergreift. Dieser Kuss also war das Zeichen, das Judas mit den obersten Juden ausgemacht hatte. Die Verwendung dieses Zeichens des Respekts war sehr geschickt gewählt. Denn er sagte, wenn ich auf wen ich zugehe und mit einem Kuss begrüße, den könnt ihr festnehmen und abführen. Sobald sie angekommen waren, ging Judas auf Jesus zu. Rabbi, rief er und küsste ihn. Als Judas ihn küsste, sagte Jesus, mein Freund, tu, wozu du gekommen bist. Das habe ich aus Matthäus dazu genommen. Da packten die anderen Jesus und verhafteten ihn. In der Elberfelder Übersetzung steht, sie aber legten ihre Hände an ihn und ergriffen ihn. Ich habe dieses Wort ergriffen deshalb mit dazu genommen. Da ist der griechische Wortstamm krateo. Das bedeutet, Macht über etwas zu haben. Also sie ergriffen ihn, heißt eigentlich, damit haben sie Macht über ihn übernommen. Es ist festzuhalten, Jesus bleibt auch beim Verrat durch Judas Herr der Situation. Als Judas ihn küsst, sagt Jesus, mein Freund, tu, wozu du gekommen bist. Wenn wir uns erinnern, schon im Abendmahlsaal hatte Jesus zu Judas gesagt, tu, was du vorhast. Also er hatte ihn direkt aufgefordert, jetzt geh. Die Jünger haben das immer nicht verstanden. Sie haben immer gedacht, er gibt ihnen irgendeine Aufgabe im Zusammenhang mit seiner Funktion als Kassier der Gemeinde. Das war nicht der Fall, sondern Jesus wusste, was Judas vorhat und deswegen hat er ihn rausgeschickt. Ich habe mir noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, was Liebe ausdrücken sollte. Der Kuss wird stattdessen zu einem Instrument des Bösen. Und dieser Judas-Kuss bezeichnet noch heute Situationen, bei denen vermeintlich Zärtlichkeit bzw. liebevolle Zuwendung zum Verrat missbraucht wird. Mit dem berühmten Judas-Kuss gibt der Verräter das Signal für die Verhaftung des vermeintlichen Bösewichts. Und dafür kassiert er Judas einen Judaslohn. Damals waren das 30 Silberlinge. Ich kürze es mal ab. Die vom Schlaf noch benommenen Jünger erkennen Judas und denken, er käme vom Einkaufen für das Fest der ungesäuerten Brote, das am nächsten Abend gefeiert wird. Ungeachtet der Meinung des Sanhedrins und der Befürchtung der Jünger haben die Wächter nicht die Situation unter Kontrolle und sie haben nicht die Macht über Jesus. Offenbar ist es jetzt für Judas genau die richtige Zeit, Jesus an die jüdischen Führer zu verraten. Auf dem Ölberg befinden sich etliche der Zehntausenden, die gekommen sind, um das Passafest in Jerusalem zu feiern. Berechnungen belegen, dass damals so ca. 25.000 Leute in Jerusalem, so im Großraum Jerusalem wohnten. Und zusätzlich waren im Bereich des Ölbergs noch ca. 75.000 Personen dazugekommen sind, um das Passafest zu feiern. Auch an dieser Stelle erinnern wir uns im Rückblick daran, dass schon die Ankunft Jesu in dieser Welt kein zufälliges Ereignis war, sondern vielmehr ein Teil von Gottes Plan zur Rettung der Menschheit. Deshalb stiftete der Feind damals Herodes den Großen an, den Neugeborenen durch den Kindermord in Bethlehem und Umgebung töten zu lassen. Das lesen wir unter anderem in Matthäus 2,16. Als das misslang, versuchte der Satan, Jesus durch Versuchung in der Wüste zu Fall zu bringen und zu töten. Und als auch das scheiterte, versuchte Satan mehrmals, Jesus mit Hilfe wütender Hörer seiner Botschaft umzubringen. Wir können uns an die vielen Male erinnern, wo religiöse Führer immer wieder versuchten, aber auch immer wieder scheiterten, Jesus zu fangen. Ich habe einen rausgesucht, Johannes 7,30, da wollten sie ihn verhaften lassen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Zeit war noch nicht gekommen. Also wir müssen wirklich immer auch die zweite Hälfte so einer Situation verstehen und begreifen, nicht zufällig, sondern seine Zeit war noch nicht gekommen. Offenbar war es nun also Zeit für Satans nächsten Versuch, Jesus zu Fall zu bringen. Diesmal wollte er Judas Iskariot dazu benutzen. Offenbar hat Satan von Judas Besitz ergriffen, bevor dieser mit den Hohepriestern über den Verrat an Jesus spricht und erneut, als Judas das Passamahl verlässt, um die Verhaftung zu koordinieren. Manchmal entsteht der Eindruck, dass Satan befürchtet, erneut scheitern zu können, denn er veranlasste über Judas die Empfehlung an den Hohen Rat, eine große Gruppe jüdischer Soldaten und Tempelfechter mitzugeben. Ich habe gelesen, es sollen 48 Soldaten gewesen sein. Das muss man sich mal vorstellen. Man will einen Mann festnehmen und man schickt 48 Soldaten mit Stöckern und Schwertern bewaffnet, um diesen einen Mann festzunehmen. Man könnte sagen, es waren viel zu viele Soldaten in dieser Gruppe, um nur einen einzigen Gefangenen zu nehmen, es sei denn, dieser eine war eben der Sohn Gottes. Ich möchte auf die Gründe von Judas noch kurz zu sprechen kommen. Sein Verrat war sein freier Wille. Dennoch, es war ein Verrat, der Jesu Kreuzestod und Auferstehung erst ermöglicht haben. Insofern ist Judas eine zentrale Figur in der Heilsgeschichte Jesu. Also das muss man festhalten und auch so sagen können. Aber man sagen manche, es sei ja noch Gottes Plan gewesen, dass Judas zum Verräter wurde. So wird immer wieder betont, um darauf hinzuweisen, dass Judas halt gar nicht anders konnte. Eine mögliche Antwort auf diese irreführende Feststellung liefert der Theologe Heinz Zarnt. Er meinte, dass im Fall Judas Vorsehung und eigener Wille so nah beieinander liegen, dass man sie kaum trennen kann. Es darf nicht der Eindruck zurückbleiben, Gott oder sonst irgendjemand hätte Judas vorhersehend damit beauftragt. Das ist nicht der Fall. Judas wurde nicht gezwungen, er wurde nicht vorherbestimmt. Es bleibt noch immer die Frage, wer Judas war. Und hier lässt sich vielleicht nach Dietrich Bonhoeffer argumentieren, dass Judas einer der 12 war. Der Verrat kam also nicht von einem Fremden, sondern von einem Jünger Jesu. Einem besonderen Jünger Jesu, aber letztlich doch von einem Jünger. Deswegen gilt auch speziell für Judas das Kreuzeswort: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat es damals scheinbar unvermittelt gewagt, aber es ist jeder mit einbezogen, der an Jesus so schändlich schuldig geworden ist. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder Vater, vergib ihm oder vergib ihr, denn sie oder er weiß nicht, was er tut. Judas freilich half das nicht mehr. In seiner Verzweiflung beging er Selbstmord. Liebe Geschwister, wir können es selbst besser machen. Und das Vergebungsangebot, das Jesus uns unser ganzes Leben lang vom ersten bis zum letzten Atemzug anbietet, können wir annehmen. Ich habe jetzt einen Teil, den lasse ich aus. Ich habe die Rolle von Judas unter den Aposteln noch mal ganz besonders rausgesucht. Das lasse ich weg, das ist zu viel. Warum ich es genommen habe, weiß ich nicht. In den kommenden Prozessen vor dem Sanhedrin, Pilatus und Herodes Antipas, wählt Jesus eine ganz interessante Taktik. Er weist seine Richter auf die Heuchelei hin und gesteht seine Identität. Das wird besonders deutlich. In einer Szene im Garten, als er gefragt wurde, ob er Jesus von Nazareth sei, ist sein Geständnis so eindringlich, dass die Wachen zu Boden fallen. Und als er sagte, ich bin es, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Noch einmal fragte er sie, wen sucht ihr? Und wieder antworteten sie, Jesus von Nazareth. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, sagte Jesus. Und da ich derjenige bin, den ihr sucht, lasst die anderen gehen. Damit erfüllte er seine eigene Aussage, ich habe auch nicht einen einzigen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Ich finde das extrem bemerkenswert. In einer der schlimmsten Situationen seines Lebens, wo Jesus festgenommen wird, wo ihm der Prozess gemacht werden soll, wo er sagt, ich bin Jesus von Nazareth, da sagt er den Häschern, die auf ihn warten, lass die anderen frei, sie haben nichts damit zu tun. Das heißt, Jesus verhandelt quasi so nebenbei über die Freilassung der 11 verbliebenen Jünger. Ich finde das fantastisch. Während seines gesamten Wirkens hat Jesus die 11 in Sicherheit gebracht. Und auch jetzt ist es noch nicht an der Zeit, dass sie sich der Gefahr stellen. Die Jünger denken immer noch, dass Jesus die Juden von der römischen Herrschaft befreit und sie unter ihm herrschen werden. Wenn sie sich Autorität anmaßen, tun sie es aus, hauptsächlich indem sie Leute herumkommandieren. Diese Worte schweben noch in der Luft, als Petrus sein Schwert zieht und Malchus das Ohr abschlägt. Aber einer von den Männern, die bei Jesus waren, zog ein Schwert und schlug dem Knecht des hohen Priesters ein Ohr ab. Es ist wieder Petrus, der diese Anmaßung bis zur Gewalt steigert, aber Jesus reagiert sofort scharf. Er heilt Malchus und gibt so den Wachen keinen wirklichen Grund, Petrus zu verhaften. Er tadelt Petrus erneut, weil er versucht hat, ihm vom Gehorsam gegenüber Gott abzuhalten. Jesus weist darauf hin, dass Gewaltanwendung zu einem gewalttätigen Lebensstil mit schlimmsten Folgen führen kann. Jesus relativiert zugleich auch die Situation, denn wenn er wollte, könnte er beten und der Vater würde 12 Legionen Engel schicken, um ihn zu verteidigen. Aber er wird es nicht tun, weil diese Verhaftung gemäß der Heiligen Schrift erfolgen soll. Jetzt überspringe ich nochmal einen Vergleich zwischen den Jüngern. Da weise ich nur kurz darauf hin, ein junger Mann, nur mit einem Leinenhemd bekleidet, schlich hinterher. Als die Männer auch ihn zu fassen versuchten, rissen sie ihm das Hemd vom Leib, doch er entkam ihn und lief nackt davon. Das steht nur bei Markus. In den anderen Evangelien wird es nicht erwähnt und deshalb vermutet man, aber ich sage bewusst, man vermutet, man weiß es nicht genau, dass dieser junge Mann Johannes Markus selber war. Also der Markus, der das Evangelium geschrieben hat, der seinerzeit mit Barnabas und Paulus zusammen auf Reisen gehen wollten, wo er dann den Paulus verlassen hat. Und dann kam es zum Kladderadatsch zwischen denen. Und Barnabas hat dann wieder sie zusammengeführt, dass sie wieder zusammen waren. Immerhin ist Markus schlussendlich als Sekretär, wenn man so will, von Petrus, der Verfasser des Evangeliums geworden. Also, falls der junge Mann tatsächlich Markus ist, ist nicht klar, warum er hier ist. Man vermutet, dass die Familie zu dem Zeitpunkt irgendwo da auf dem Ölberg war und dass Johannes Markus mal gucken wollte, was da eigentlich los ist. Fazit, er musste nackt fliehen. Oft hast du Pech. Ich bin am Ende des ersten Abschnitts, den ich gekürzt habe, und habe den zweiten Abschnitt, der wesentlich kürzer ist, als nächtliche Groteske bezeichnet. Diese nächtliche Sitzung wird von allen Evangelisten berichtet und es lohnt sich, die Evangelien miteinander zu vergleichen. Man bekommt erst dann ein komplettes Bild. Demnach wurde Jesus gebunden und zuerst zu Hannas, dem Schwiegervater des Kaiphas, gebracht. Hannas schickte Jesus weiter zu Kaiphas, der Palos das Amt des jährlichen Hohepriesters innehatte. Jesus wurde also zum Haus des Hohen Priesters gebracht, wo die obersten Priester, die anderen führenden Männer des Volkes und die Schriftgelehrten sich versammelt hatten. Petrus folgte ihnen im weiten Abstand und schlich sich durch das Tor in den Hof des hohenpriesterlichen Palastes. Eine Weile saß er bei den Wachen und wärmte sich am Feuer. Ich habe an der Stelle nicht weiter über Petrus gesprochen, weil es nicht Thema der Predigt war. Ansonsten hätten wir noch eine gute halbe Stunde jetzt, könnten wir noch darüber sprechen, wie die Verleugnung von Petrus war. Es geht weiter bei Johannes. Die Soldaten, ihr Befehlshaber und die Männer der Tempelwache verhafteten Jesus und fesselten ihn. Zunächst brachten sie ihn zu Hannas, dem Schwiegervater von Kaiphas, dem amtierenden hohen Priester. Kaiphas war es gewesen, der zu den Juden gesagt hatte, es ist besser, wenn einer für das ganze Volk stirbt. Wir erinnern uns, bei der Auferweckung des Lazarus hatte Kaiphas diese Worte prophetisch ausgesprochen. Und damals hatte schon der Evangelist festgestellt, das sind Worte, die hat Gott ihm so in den Mund gelegt. Es ist eine eigenartige Begegnung. Der hohe Priester, also der menschliche Mittler zwischen Mensch und Gott, steht nun dem Mensch gewordenen Gott gegenüber und verurteilt diesen. Also Kaiphas, der Vermittler zwischen Gott und den Menschen, steht vor dem menschgewordenen Gott, Jesus Christus, und verurteilt ihn. Doch damit sind ja Widersprüche längst nicht genug. Nach pharisäischem Gesetz durfte die Verhandlung gar nicht in der Nacht stattfinden. Geht es bei einem Verbrechen sogar um Tod und Leben, dann hat man mehr als 2 Tage anzuberaumen. Hier aber geschieht alles in eiliger Hast. Es ist, wenn man so will, eine widerwärtige Frömmigkeit, die darauf abzielt, Jesus so schnell wie möglich an die römischen Behörden auszuliefern, damit sie in Ruhe ihr Passa feiern können. Das muss man sich vorstellen. Dabei heiligt der Zweck die Mittel, falsche Zeugen. Sie sind vermutlich alle bestochen und widersprechen sich selbst. Wir werden es noch lesen. Matthäus berichtet, dass zuletzt 2 Zeugen vortraten. Das erinnert an den Willen Gottes, dass zweierlei Zeugenmund eine Sache bestätigen sollen. Grotesk ist dabei, die Zeugen werden zahlenmäßig, also 2, nach dem Gesetz Gottes ausgesucht. Und im selben Moment drückt man beim Meineid, denn die beiden, die berichten, schwören einen Meineid, drückt man beim Meineid ein Auge zu. Also man richtet sich nach Gottes Gesetz, wenn es um die 2 geht. Aber dass sie dann die Unwahrheit sagen, das nimmt man hin. Markus arbeitet mit dem Wort Zeugnis in seinem Text insgesamt 7-mal. Doch das falsche Zeugnis, auch dieses falsche Zeugnis, führt nicht zum gewünschten Erfolg. Der Hohepriester wird unruhig. Wie ein römischer Senator steht er, wissend um seine Erscheinung und den Eindruck, den seine hohepriesterlichen Gewänder machen, auf. Hier steht also der Vertreter Gottes dem Sohn Gottes gegenüber. Der Vertreter Gottes in seinem wunderschönen Gewand, dem Sohn Gottes gegenüber, der nur mit einem Hemdchen bekleidet ist. Hier der Mann Mose, der gleich Mose und Aaron das Privileg hat, zum Vater und Gott Israels vorzudringen und für das Volk zu opfern und zum Beten. Und ihm gegenüber steht der wahre Hohepriester aller Seelen, wie wir es aus dem Neuen Testament kennen. Der eine, ein Mensch, prangt in Ornat und Rede, sich frei bewegend. Dort der Sohn, gebunden, nichts als ein Hemd am Leib, das er auch bald entbehren muss. Was für ein Bild. Im Bestreben, den Herrn Jesus auf dem Weg zu schaffen, zögert die öffentliche Gewalt nicht, ihre eigenen Gesetze zu brechen. Ihre energischen Bemühungen förderten eine ganze Gruppe falscher Zeugen zutage, doch konnten sie kein gemeinsames Zeugnis geben. Vers 57 bei Markus im 14. Kapitel. Schließlich standen ein paar Männer auf und behaupteten: Wir haben gehört, wie er sagte, ich werde diesen Tempel, der von Menschen errichtet wurde, zerstören und in 3 Tagen einen neuen bauen, der nicht von Menschen erwidert ist. Jesus hatte aber gesagt, also die haben den Herrn falsch zitiert, indem sie behaupteten, er habe gedroht, den Tempel, der mit Hemden gemacht ist, abzubrechen und er nur 3 Tagen wieder aufzubauen. Nun gut, erwiderte Jesus, zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Doch auch ihre Aussagen stimmten nicht überein. Da stellte sich der hohe Priester vor die anderen hin und fragte Jesus, willst du denn überhaupt nicht reden? Was hast du zu diesen Anklagen zu sagen? Jesus gab keine Antwort. Der hohe Priester fragte ihn, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Als der hohe Priester Jesus befragte, antwortete er zunächst nicht. Danach wird er noch einmal und diesmal unter Eid befragt. Und da handelt er im Gehorsam gegen 3. Mose 5, Vers 1 und antwortete auf die Frage, ob er der Messias, der Sohn des Hochgelobten ist. Jesus antwortete, ich bin es. Ihr werdet den Menschensohn zur Rechten Gottes, des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels wiederkommen sehen. Damit meinte er, dass der hohe Priester ihn öffentlich als Gott eingesetzt sehen werde. Während seiner Zeit auf Erden war die Göttlichkeit Jesu, wie wir wissen, in einem menschlichen Körper verborgen. Aber wenn er in Macht und großer Herrlichkeit wiederkommen wird, dann wird der Schleier weggenommen und jeder wird genau wissen, wer er ist. Wir sind bei Vers 63. Der hohe Priester verstand genau, was Jesus meinte. Er zerriss seine Kleider zum Zeichen seiner gerechten Entrüstung über diese angebliche Gotteslästerung. Der Israelit, der der Erste hätte sein sollen, den Messias zu erkennen und zu empfangen, schrie am lautesten bei seiner Verurteilung. Aber nicht er allein, sondern der gesamte Sanhedrin war sich einig, dass Jesus Gott gelästert hatte und sie verurteilten ihn, dass er des Todes schuldig sei. Vers 65, die nun folgende Szene, war außerordentlich grotesk. Einige Mitglieder des Sanhedrin fingen an, den Sohn Gottes anzuspeien, ihm die Augen zu verbinden und ihn herauszufordern, ihm die Namen seiner Peiniger zu nennen. Entschuldigung, ich. Jetzt habe ich das ausgemacht und kriege es nicht wieder an. Ich würde gerne die Folie 6 und... Ja. Ich habe gesagt, die folgende Szene war außerordentlich grotesk. Da zerriss der hohe Priester sein Gewand und sagte, wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Ihr habt alle seine Gotteslästerung gehört. Wie lautet euer Urteil? Und sie verurteilten ihn zum Tode. Das war, glaube ich, die letzte Folie. Liebe Geschwister, es ist fast unglaublich, dass der hochgepriesene Retter solch einen Widerspruch der Sünder gegen sich selbst zu erdulden haben sollte. Die Diener, die Tempelpolizei, beteiligten sich an dem Skandal, indem sie ihn ins Gesicht schlugen. Ich glaube, Lukas, du bist der Einzige, der sich im Gerichtssaal gut auskennt, glaube ich. Kannst du dir vorstellen, dass bei uns ein Polizist zu einem noch nicht Verurteilten gehen sollte und ihn schlagen dürfte? Ja. Zum Schluss will ich noch ein paar Worte zu Vers 63 sagen. Dort lesen wir, da zerriss der hohe Priester sein Gewand und sagte, wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Zerrissene oder kaputte Kleidungsstücke sind bei uns in der Regel etwas, was wir nicht besonders schön finden. Ich weiß, dass ich mich mit diesen Sätzen ein bisschen auf ein Glatteis begeben kann. Das Kind, das beim Spielen hinfällt und sich das Knie aufschlägt, sorgt für Arbeit, weil die Hose wieder geflickt werden muss. Die Strumpfhose, bei der kurz vor dem langersehnten Theaterbesuch eine Laufmasche festgestellt wird, sorgt für Ärger, weil man sie nun wegschmeißen kann. Und die Jeanshose, die vorher noch für den Geburtstagsbesuch bei der Tante gut genug war, wird, nachdem sie beim Spielen eingerissen ist, höchstens noch im Sommer für die Gartenarbeit genutzt. Wenn etwas reißt oder kaputt geht, sind das meistens unangenehme und ärgerliche Momente, die man gerne vermeiden möchte. Ich muss gestehen, dass ich die seit Jahren um sich greifende Mode, die zumeist Jeans im Bereich der Knie aufzureißen bzw. aufzuschneißen, nicht besonders kleidsam finde. Aber das ist bekanntlich Geschmackssache. Umso erstaunlicher ist es, und darauf will ich hinaus, dass in unserem Abschnitt dieser Geschichte der hohe Priester seine Kleider, sein Ornat, das waren ja nicht nur Kleider, das war ja ein Ornat, mit voller Absicht zerreißt. Er schäumt geradezu vor Wut und macht seinem Ärger Luft, indem er seine Kleider zerreißt. Und das als Hohepriester. Das, was Markus hier berichtet, ist schon dramatisch genug. Allerdings wird diese Dramatik noch verschärft, wenn man bedenkt, welche Bedeutung die Kleidung eines Hohenpriesters hatte. Im zweiten Buch Mose ist den Kleidern des hohen Priesters, dort werden sie nur Priester genannt, sogar ein ganzes Kapitel 28 gewidmet. Wir merken, wie wichtig genau diese Kleiderordnung war. Sie war etwas Hochheiliges und der hohe Priester selbst stand unter besonders strengen Forderungen kultischer Reinheit. Und noch einmal, das Zerreißen der Kleider war ihm verboten. Und Markus berichtet, Jesus bezeichnet sich als Sohn des Hochgelobten, als Menschensohn. Da zerriss der hohe Priester seine Kleidung. Mit diesem Bekenntnis setzt sich Jesus an die Stelle Gottes und erfüllt für die Zuhörenden den Tatbestand der Gotteslästerung, auf die Todesstrafe steht. Aber liebe Geschwister, Kaiphas war ja nicht irgendjemand. Er war Theologe. Er hatte eine klare, theologisch fundierte und verantwortete Meinung. Aber er macht sich selbst zum Maßstab dafür, wie Gott zu sein hat und zeigt durch das Zerreißen seiner Kleider doch, wie weit entfernt er ist. Er sucht Gott an Jesus vorbei. Die eingefahrene und festgemauerte Vorstellung von Gott, die Kaiphas jedenfalls hat, und sich selbst zum Maßstab für andere zu setzen, das führt in die Irre. Das ist sein Fehler. Da begegnet ihm Gott mit einem menschlichen Gesicht und Kaiphas erkennt ihn nicht. Gott zeigt sich anders, als man vermutet. Liebe Geschwister, er kennt auch unsere selbstgezimmerten Gottesbilder, die wir uns gerne von ihm machen. Er kennt diese Gedanken, wo wir gerne wie Kaiphas Gott selbst, den Richter der Welt, auf die Anklagebank setzen mit unseren Vorstellungen. Er sieht auch, wo wir manches Mal mit voller Absicht es an Liebe fehlen lassen und wir Dinge zerreißen in unserem Leben. Doch er wehrt sich nicht dagegen. Der Richter der Welt lässt sich von der Welt richten. Er nimmt ihr Todesurteil entgegen, obwohl er selbst der Richter ist. Warum? Weil auch ihm etwas zerreißt, und zwar sein Herz. Gott zerreißt nicht seine Kleider vor Wut, sondern er zerreißt sein Herz aus lauter Liebe und Barmherzigkeit. Und deshalb schickt er seinen geliebten Sohn, der für unsere Schuld und für unsere falschen Gottesbilder den schweren Leidensweg ans Kreuz von Golgatha geht, zur Vergebung unserer Sünden. Liebe Geschwister, da erkennen wir, wie Gott wirklich ist, in Jesus Christus. Zu erkennen, wer Gott wirklich ist, muss auf Jesus Christus schauen. In seiner unendlichen Güte, in seiner unendlichen Geduld mit uns. Der Evangelist Markus lädt uns heute neu dazu ein, mit unseren Gottesvorstellungen und Maßstäben dorthin zu schauen, wo wir Gottes wahres Gesicht sehen können, am Kreuz von Golgatha. Da zeigt er uns Gott in Jesus Christus, wie er ist. Da zeigt er uns, welchen Maßstab Gott an unser Leben legt, indem wir so vieles zerreißen und kaputt machen. Es ist seine Einladung zur Vergebung und Versöhnung. Jesus bezeichnet sich als Sohn des Hochgelobten als Menschensohn. Und ja, dieser leidende und gefolterte Gott bleibt auch in seiner Schwachheit derjenige, der am Ende das letzte Gericht halten und das letzte Urteil sprechen wird. Aber im Vertrauen auf Jesus wird es kein niederreißendes Urteil sein, sondern der heilende und erlösende Freispruch. Wenn etwas zerreißt oder kaputt geht, sind das meist unangenehme und ärgerliche Momente, die man gerne vermeiden möchte. Jesus aber dürfen wir danken, dass er sein Herz zerreißt, damit Rettung und Vergebung möglich ist. Wie gut, dass er auch das heilt, was wir kaputt machen. Amen.